Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Atemcode Podcast, die sich mit den faszinierenden Verbindungen zwischen Atem, Bewusstsein und persönlicher Entwicklung beschäftigt. Heute haben wir einen außergewöhnlichen Gast, dessen Arbeit die Grenzen dessen, was wir über das menschliche Potenzial wissen, erweitert. Sylvester Walch. Ein renommierter Experte, der sich als Assistent von Heilung und Entwicklung sieht. In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt des holotropen Atmens ein, einer kraftvollen Atemtechnik, die nicht nur die Tür zu tiefen Ebenen des Bewusstseins öffnet, sondern auch ein Schlüsselwerkzeug für Heilung und Transformation darstellen kann. Sylvester wird uns durch die philosophischen Grundlagen und praktischen Anwendungen dieser Technik führen, denn er ist ein Experte, der das Konzept des holotropen Atmens nicht nur versteht, sondern auch lebt. Mit seiner jahrelangen Erfahrung und seinem Hintergrund in der klinischen Psychotherapie bietet Sylvester einen einzigartigen Blick darauf, wie diese Technik nicht nur als Brücke zwischen Körper und Geist dient, sondern auch als Wegweiser zu einer umfassenden Heilung und Selbstfindung. In unserem Gespräch erkunden wir die Ursprünge des holotropen Atmens, angelehnt an die Arbeit von Stan Grof, und diskutieren, wie es die Grenzen traditioneller Psychotherapie überschreitet, indem es körperliche, emotionale und spirituelle Aspekte miteinander verbindet. Sylvester beleuchtet, wie das bewusste Atmen einen geschützten Raum schafft, in dem alle Aspekte des Seins, körperliche Empfindungen, emotionale Ströme, mentale Muster und kollektive Erfahrungen willkommen sind und ausgedrückt werden können. Diese Folge ist ein Muss für jeden, der daran interessiert ist, die Tiefen seines eigenen Bewusstseins zu erforschen und einen ganzheitlicheren Ansatz zur persönlichen Entwicklung und Heilung zu entdecken. Sylvester teilt nicht nur sein fundiertes Wissen, sondern auch praktische Einblicke und Anleitungen, wie man das holotrope Atmen in das tägliche Leben integrieren kann. Viel Spaß beim Anhören. Sylvester, ich finde es ganz klasse, dass wir jetzt uns zum Interview hier treffen, und ich freue mich schon ganz wahnsinnig drauf, mit dir über das Thema holotropes Atmen zu sprechen.
Ja, danke Matthias für die Einladung, und ich möchte auch alle Hörer und Seher dieses Interviews herzlichst willkommen heißen.
Du hast dich mit dem Thema holotropen Atmen sehr lange beschäftigt, gibst da auch Workshops, bist da absoluter Experte. Ich habe über einen anderen Kanal, über den Stan Grof sozusagen, dich da empfohlen bekommen und habe ein bisschen geguckt. Wir waren beide mal, als es um das Thema Atmen ging, bei dem Tomatolix gefeatured. Irgendwie, das habe ich mitbekommen. Da war der bei mir und dann war er bei dir. Und da habe ich so ein bisschen geguckt, was er da gemacht hat, und fand das sehr spannend und habe da immer gehört von Stan Grof und dem holotropen Atmen und so. Wie bist du denn mit dem Thema in Berührung gekommen? Bist du einfach ein Teilnehmer von Stan Grofs Kurs mal gewesen, hast das kennengelernt und fandest das super, oder wie kam das?
Ja, ich habe sehr lange im klinischen Bereich gearbeitet und mit schwer beschädigten Menschen. Und ich habe immer gefunden, dass die traditionelle Psychotherapie vielleicht ein bisschen zu limitiert ist, ein bisschen zu begrenzt ist, weil es bestimmte Aspekte, die mir auch meine Patienten schilderten, nicht vorgesehen haben oder nicht mit berücksichtigen. Und habe immer nach Methoden Ausschau gehalten, die noch ganzheitlicher sind, die noch mehr den Körper berücksichtigen, die noch mehr die spirituelle Dimension berücksichtigen. Und dann kam es zu einer ganz speziellen Situation. Ich war damals Ausbilder für Psychotherapie und habe einen Ausbildungskurs geleitet in der Nähe von Salzburg. Und dann sagte ein Teilnehmer, ob wir denn nicht am Abend zu einem interessanten Vortrag eines gewissen Stanislav Grof fahren könnten. Und ich war damals ein junger Ausbilder und habe mir gedacht, okay, das ist vielleicht ein Widerstand gegen seine inneren Themen, gegen meine Arbeit, und habe mit ihm daran gearbeitet. Und plötzlich merkte ich so eine Enge im Brustbereich. Und habe mir gedacht, vielleicht hängt es mit der Enge meiner momentanen Interpretation zusammen. Und dann habe ich ein bisschen tiefer geatmet, und dann habe ich plötzlich gespürt, ja, was wir damals als junge Ausbilder nie gemacht hätten, aber ich frage die anderen Leute, ob sie auch Lust haben, dann fahren wir, statt diese Abendsitzung zu haben, zu diesem Vortrag. Und als ich dann in den Saal kam, war mir von Anfang an klar, dass sich für mich Grundlegendes ändert wird. Und ich habe mich sofort mit dieser Form der Arbeit auch identifizieren können und habe dann bei ihm auch Kurse besucht und die Ausbildung auch bei ihm gemacht und habe das dann auch in meine Ausbildertätigkeit teilweise mit eingebaut. Und daraus ist eine große Liebe und Zuneigung zu dieser Arbeit geworden. Und interessanterweise derjenige, der mich dorthin geführt hat mit dieser Ausbildungsgruppe damals, er hat den Vortrag äußerst langweilig gefunden und hat nie mehr was damit zu tun gehabt. Und für mich ist eine neue Welt aufgegangen. Und ich möchte sagen, seit dieser Zeit habe ich mich immer mehr dieser Aufgabe auch gewidmet, habe viele hunderte Seminare durchgeführt, viele, viele Ausbildungsveranstaltungen, Vorträge, auch Bücher geschrieben. Also diese Arbeit ist immer mehr ins Zentrum auch meiner Tätigkeit gerückt. Ich habe dann auch meine Ausbildertätigkeit, meine Universitätslektorentätigkeit und so weiter, alles jetzt zurückgelegt, um mich ganz auf diese Arbeit auch konzentrieren zu können. Aber es ist so, dass einerseits meine klinische Erfahrung, meine universitäre Erfahrung natürlich in diese Arbeit auch ein Stückchen mit einfließt und es gibt den Leuten natürlich auch einen Hinweis, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, dass ich ja auch psychotherapeutisch erfahren bin und dass sie auch darauf vertrauen können, in diesem Setting, das ja ein sehr intensives Setting ist, auch hier sich einzulassen und ihren Weg zu gehen.
Du beschreibst das, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, du bei dem Vortrag von Stankoff warst und da schon gemerkt hast, dass es irgendwie etwas für dich sehr Lebensveränderndes ist.
Ja, genau.
Also ohne, dass du die Atmung eigentlich schon gemacht hast.
Ohne, dass ich es vorher gemacht habe.
Ja, hast du ihn gehört und warst schon begeistert? Na, was hat er denn da so Spannendes erzählt?
Das war sogar noch früher. Ich bin in den Vortragsraum gekommen und habe mich plötzlich innerlich total bewegt und berührt gefühlt und wusste plötzlich, ich bin dort angekommen, wonach ich gesucht habe.
Okay.
Und es war so beeindruckend für mich. Und ich habe natürlich den Vortrag angehört. Wir haben dann in der Ausbildungsgruppe, ich war damals Ausbilder für integrative Therapie, für Gestalttherapie etc. und habe in verschiedenen Instituten auch als Lehrtrainer mitgearbeitet. Und es hat dann sogar später so weit geführt, ich habe in dieser Zeit auch ein Krankenhaus, ein psychotherapeutisches Krankenhaus geleitet, dass ich dann auch diese Tätigkeit, obwohl sie auch sehr befriedigend war und auch die Therapeuten wegen mir damals auch ins Team gekommen sind, die habe ich dann auch zurückgelegt, um noch mehr Zeit und mehr Möglichkeiten zu haben, diese Arbeit mit in die Welt zu bringen. Und ich habe mich immer so als Vermittler gesehen zwischen klinischem Bereich, traditioneller Psychotherapie, transpersonaler Psychologie und dem holotropen Atmen.
Das heißt, es hatte schon fast, könnte man sagen, auch eine spirituelle Seite, dass du das sozusagen so empfunden hast, schon fast vor dem Vortrag, irgendwas Besonderes da passiert ist.
Ja, rückblickend würde ich sagen, ich fühlte mich geführt. Und von dem, was wir auch als das größere Ganze in uns oder das Göttliche in uns bezeichnen. Und es war wie eine unsichtbare Regie, die mich dort auch zu dieser Tätigkeit hingeführt hat. Und auch all diese Arbeiten, die ich vorher gemacht habe, in der Psychiatrie gearbeitet, ich habe, wie gesagt, ein Krankenhaus geleitet, war als Ausbilder tätig, die sind dann am Ende zusammengeflossen und haben ein gutes Fundament gebildet, das ich auch den Leuten anbieten konnte.
Hat das denn, ich nehme mal an, du wirst die Frage bejahen, aber hat das denn eingelöst, dass du dann das erste Mal auch dieses holotrope Atmen gemacht hast, dass das wirklich so vielversprechend war, wie du das vorher schon gefühlt hast?
Ja, ich bin ein Mensch, der sich gut auch in solche Prozesse einlassen kann. Und ich habe auch schon davor, als die psychotherapeutischen Methoden so aufgekommen sind, viele Dinge gemacht und ausprobiert und experimentiert. Und ich bin da sehr offen für solche Erfahrungen. Ich habe mich dann dementsprechend auch gut einlassen können. Und auch dadurch bin ich in die Erfahrungshorizonte vorgedrungen, die mich dann auch sehr bewegt haben und auch vieles in mir geändert haben. Ich habe in erster Linie da an mir selbst gearbeitet und mich auf diese tiefen Prozesse eingelassen. Und es hat von Anfang an auch bei mir funktioniert, hatte beispielsweise plötzlich auch in einer Sitzung eine sehr intensive, ja, wir würden durchaus sagen, Geburtserfahrung, wo ich mich dann beengt gefühlt habe, wo ich vieles dann von dem, was mir später auch meine Mutter erzählt habe, auch vielleicht nochmal durcherlebt habe. Vielleicht ist es nicht immer so eins zu eins zu übertragen, also was wir vielleicht früher erlebt haben und was wir dann in Atemsitzungen erleben. Aber es ist durchaus so, dass es miteinander sind Repräsentanzen von früheren Erlebnissen. Und dadurch wurde auch vieles in Bewegung gebracht. Ich bin ein Mensch, der vielleicht immer wieder auch gekämpft hat in seinem Leben und dann bemerkt habe auch, meine Geburt war ein großer Kampf und meine Mutter hat mir dann erzählt, dass sie am Tag, als ich geboren worden ist, hat sie noch gearbeitet, und weil ich zu früh auf die Welt gekommen bin. Und dann war das eine sehr komplexe und schwierige Situation. Und ich da habe dann, glaube ich, schon in der Situation einiges von dem auch erlebt und vielleicht auch integrieren können, so dass ich das nachher so bestimmte Spannungen, die ich sonst im Leben gefühlt habe und immer wieder auch den Eindruck, ich muss mir die Dinge hart erarbeiten, ich muss sie mir hart erkämpfen, die haben schon angezeigt, dass das auch ein bisschen mit dem zusammenhing, was ich da perinatal oder während der Geburt vielleicht erlebt haben könnte. Und das dann auch in einer Atemsitzung nochmals hier wieder erleben und integrieren und verarbeiten konnte.
Das sind dann offensichtlich so tief verwurzelte Erfahrungen, die man irgendwie gespeichert hat. Ich habe mich, oder ich kann mich erinnern, eins der ersten so Interviews über Atmung habe ich mit dem Wilhelm Ehrmann geführt, der auch auf dem Gebiet, auch ein Landsmann von mir, der das Handbuch der Atemtherapie auch geschrieben hat, wo der also ein bisschen zusammengefasst hat.
Ich kenne ihn sehr gut, ja.
Der hat mir war jetzt eher für die Zuhörer und Zuschauer nochmal gesagt, wer das ist. Ich gehe davon aus, dass er euch kennt. Der hat mir damals auch erzählt von diesen Erfahrungen, dass man so seine Geburt wieder erlebt oder auch vorgeburtliche Erfahrungen hat. Und ich war ziemlich ungläubig. Dachte, wie soll das denn gehen? So, ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch viele Klienten und Atemsessions selber gehabt und geleitet, wo solche Erfahrungen doch auch ab und zu mal auftreten. Ja. Wie erklärst du dir eigentlich, dass Atmung diesen Effekt hat, diese Erfahrung hervorzuholen? Gibt es eigentlich eine andere Art von psychotherapeutischer Methode, was die an diese Erfahrung überhaupt rankommt und wie man das sozusagen aufarbeitet? Ist was Besonderes dabei?
Ja, wir würden sagen, dass erweiterte oder veränderte Bewusstseinszustände uns in die Lage versetzen, uns selber tiefer und wahrzunehmen, das Leben auf einer etwas breiteren Art auch verstehen zu können. Und der veränderte Bewusstseinszustand, der hier auch durch dieses schnellere Atmen mit unterstützt wird, auch durch Musik dann und andere Dinge, wir werden da vermutlich auch noch drauf kommen, gibt uns die Gelegenheit, vielleicht in Bereiche vorzudringen, die wir mit einer gesprächsorientierten oder kognitiv orientierten Psychotherapie so nicht erreichen können, weil unsere Abwehrmechanismen oder das unserem Bewusstsein sind im Alltag ja enge Grenzen gesetzt und wir brauchen eine Form des Zugangs, der diese Grenzen etwas öffnet. Und ich glaube, dass diese Form neben anderen Formen natürlich, wir können auch stoffliche Beeinflussungen etc., auch uns hilft, in Bezirke vorzutreten, die wir normalerweise mit dem biografischen Gedächtnis gar nicht so erreichen können. Wir sprechen dann auch von einem impliziten oder die Gedächtnisforschung von einem impliziten oder unbewussten Gedächtnis, das sogar es möglich macht, dass wir auch Erfahrungen, die im Mutterleib uns zugänglich geworden sind, auch vielleicht nochmal ansatzweise, sage ich immer, auch noch mal erleben können. Es darf nicht der Fehler gemacht werden, zu glauben, alles, was wir genau in der Atemsitzung erlebt haben, hat sich genauso ereignet. Mhm. Weil wir da noch gar nicht in der Lage waren, in diesen frühen Phasen unseres Lebens kognitive Schemata zu entwickeln. Es sind manchmal atmosphärische Eindrücke, es sind manchmal bestimmte Töne, die wir hören, bestimmte Zustände, die wir durcherleben. Aber wie gesagt, die Idee ist ja auch, durch das holotrope Atmen mehr zu erfahren als in der traditionellen Psychotherapie, um auch tiefgreifendere Heilungsprozesse in Gang zu setzen.
Also, dass Atempsychotherapie oder Atemtherapie eine große Kraft hat und Bereiche in Bereiche vorzudringen mag, die andere vielleicht Methoden nicht so leicht hinkommen, das ist nach meiner Erfahrung ganz genauso. Mhm. Ich frage mich, wenn man ein bisschen die Historie anguckt, wie konnte eigentlich so den Anfängen der Psychotherapie, Freud, Adler, Jung und so weiter, Reich, diese Atemgeschichte so entgehen? Oder habe ich das verpasst, dass dies vielleicht auch genutzt wurde? Also Reich vielleicht eher, ne, als die anderen,
ja,
die ich erwähnt
habe? Also man muss einmal davon ausgehen, das heißt, die Psychoanalyse entstanden ist ja erst einmal darum ging, Tabus zu lüften. Und vielleicht überhaupt den Begriff, dass wir etwas verdrängt haben könnten oder dass wir nicht Herr in unserem eigenen Hause sind, dass wir von inneren Trieben auch geführt werden oder dass die stärker manchmal sind als unsere Überlegungen oder unsere Gedanken, dass das ja damals schon sehr revolutionär war. Und natürlich auch die Idee, Menschen dann auf die Couch zu legen, sodass sie sozusagen manchmal auch hier die Augen schließen, um mehr aus dem assoziativen Gedächtnis heraus auch erleben zu können, würde schon ein bisschen in diese Richtung gehen, dass wir sagen, okay, wir brauchen einen speziellen Zustand. Und später hat uns Wilhelm Reich schon darauf aufmerksam gemacht, dass Widerstände sich über flacheres Atmen aufbauen, Widerstände gegen bedrohliche innere Inhalte. So hat er auch vice versa gesagt, wenn wir tiefer atmen, wenn wir intensiver atmen, werden die Kontrollmechanismen etwas gelockert, werden die Widerstände etwas geöffnet, sodass wir mehr Material bekommen können. Und wir wissen ja, dass Reich auch heute von vielen körperpsychotherapeutischen Richtungen als ihr Begründer oder ihr Ahnherr sozusagen auch gesehen wird. Und er ist schon in die Richtung gegangen, auch wenn wir die Orgontherapie anschauen, etc., dann können wir schon sagen, dass Reich schon auch in diese Richtung gegangen ist, hat halt auch in dieser, ritualisierten Form dieses schnellere Atmen nicht eingesetzt. Es war ja auch bei Stan Grof so, dass er früher mit LSD gearbeitet hat und als LSD verboten worden ist und er in Amerika geforscht hat, hat er sich natürlich überlegt, was könnte ich stattdessen anbieten, was legal ist. Und da hat er dann auch in die Kulturgeschichte der menschlichen Entwicklung sich vertraut gemacht damit und herausgefunden, dass schnelleres und tieferes Atmen immer wieder in bestimmten Traditionen als ein Fahrzeug in diese andere Welt auch gesehen worden ist. Und so ist es ja auch, so hat er dann auch dieses schnellere Atmen als eine Möglichkeit gesehen, dann in natürlicher Form und in legalisierter Form auch hier Selbsterforschungswege anzubieten.
Ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit, ne, dass wir nochmal erklären oder dass ich dich bitte zu erklären, was holotropes Atmen eigentlich ist, was da passiert, wie man das Setting macht, wie das entstanden ist, sozusagen das, was man genau da macht.
Genau. Also erstmal würde ich mal sagen, das holotrope Atmen ist eine intensive Form von Selbsterforschung und innerer Prozessarbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen. Dabei können wir mehr über uns selbst und dem, was Leben bedeutet, auch erfahren. Folgende Interventionselemente werden aufeinander abgestimmt. Schnelleres Atmen, dann unterstützende Musik, so eine prozessuale Körperarbeit sowie intuitives Malen und Nachbearbeitung und Sharing der Erfahrungen. Vielleicht ist es hilfreich, kurz zu schildern, wie so eine Atemsitzung abläuft.
Sehr gerne.
So, da können sich die Leute vielleicht besser vorstellen.
Ja.
Wir gehen jetzt gemeinsam in einen größeren Gruppenraum, da haben sich vielleicht 30 Teilnehmer oder 24 oder je nachdem zusammengefunden. Der Gruppenraum ist etwas abgedunkelt und es wurden so Arbeitsinseln mit Matten vorbereitet und wir teilen die Teilnehmer zunächst in Paare ein oder die finden sich in Paaren. Einer geht in die Erfahrung und der andere, der dann daneben sitzt, hilft mit, wenn etwas gebraucht wird. Der wird bei uns Sitter genannt. In der nächsten Atemrunde werden dann die Rollen getauscht. Der Sitter hilft in liebevoller Resonanz, wenn vielleicht eine zusätzliche Matte oder eine Decke gebraucht wird, der Erfahrene etwas trinken möchte, zur Toilette muss oder um vielleicht auch mal um eine unterstützende Berührung bittet. Der Erfahrene beginnt dann auf dem Rücken liegend, auf der Matte, seinen Prozess. Dann führe ich am Anfang, bevor ich sie zum schnelleren Atmen anleite, eine Entspannungsübung durch, sodass sich die Atmenden leichter für das, was von innen kommt, öffnen können und auch ein bisschen loslassen können an Ängsten, Unsicherheiten oder vielleicht auch an Wünschen oder Projekten, die sie für die Atemsitzung haben. Danach leite ich die Leute einfach zu schnelleren Atmen an. Ich sage, und nun atme einfach schneller, intensiver, kräftiger, dynamischer. Es ist keine, sagen wir mal, ganz bestimmte Technik. Es geht einfach nur darum, schneller, dynamischer und kräftiger zu atmen. Mhm. Das schnellere Atmen ist sozusagen eine Einstiegshilfe, ein Fahrzeug in die Erfahrung, in den veränderten Bewusstseinszustand. Und wie ich vorher schon gesagt habe, die Hyperventilation ist seit jeher eine bekannte Methode, um in den Trance zu gelangen. In der Geschichte der Psychotherapie hat uns eben Wilhelm Reich darauf aufmerksam gemacht, dass sich Widerstände gegen bedrohliche oder fremd anmutende psychische Inhalte über die Blockierung des Atmens aufbauen. Umgekehrt kann schnelleres Atmen dazu beitragen, die Kontrollmechanismen abzubauen und mehr von uns selbst auch zu erfahren, wie wir vorher auch besprochen haben. Wie wir heute wissen, senkt schnelleres Atmen die Abwehrmechanismen, fördert ganzheitliches Erleben und aktiviert gleichzeitig die Selbstheilungskräfte und regt die Wahrnehmung von inneren Bildern an. Hemmende Faktoren, die normalerweise der Informationsverarbeitung im Alltag dienen, werden gelockert und der Fokus der Wahrnehmung ist so weit nach innen verschoben, dass die im Wachbewusstsein zugängliche Außenwelt kaum noch eine Rolle spielt. Der eine atmet vielleicht und ist ganz mit inneren Themen beschäftigt, wirkt ganz weit weg, der andere schreit laut, der dritte fühlt sich vielleicht gerade verbunden mit dem Universum, jemand anderer spürt intensive innere Liebe, jemand fünfter oder sechster vielleicht ist gerade mit irgendeinem psychischen Konflikt zugange, wo er vielleicht starke Gefühle ausdrückt etc. Die gewöhnlichen Grenzen von Person, Raum und Zeit sind durch dieses Setting etwas durchlässiger oder werden gänzlich transzendiert. Und das Ich, das normalerweise im Alltag unser Verhalten regelt, tritt etwas in den Hintergrund und überlässt das aktive Handeln dem inneren Geschehen. Das Ich ist schon noch da, aber nimmt mehr die Position des Zeugen ein, sodass spontan fluktuierendes Material aus tieferen Schichten der Seele leichter ins Bewusstsein strömen kann. Die Prozesse, wenn man psychologische Begriffe dafür verwendet, können als primärhaft, fluktuierend, assoziativ, kreativ, dynamisch und transformativ charakterisiert werden. Und dann ist es noch ein wichtiger Punkt, dass wir während des Prozesses auch Musik spielen. Durch den begleitenden Einsatz von Musik, wie etwa rhythmischen Trommeln, klassischen Musikstücken, Filmmusik, ethnischen Gesängen oder religiösen Chören unterschiedlicher Kulturbereiche, wird der veränderte Bewusstseinszustand stabilisiert und hat auch den Vorteil, dass die subjektiven Erfahrungsräume der Einzelnen, die ich vorher geschildert habe, die sehr unterschiedlich sein kann, in den gemeinsamen Atemprozess mit einbettet. Die Musik suggeriert nicht Inhalte, das ist wichtig, sondern hilft uns, Hemmungen zu überwinden und lässt innere Themen prägnanter in den Vordergrund treten. Und für den Erfahrenen geht es nur darum, alles zuzulassen, was sich zeigt, an inneren Bildern, Gefühlen, Empfindungen. Dabei können auch starke Emotionen, körperliche Bewegungen, es weint jemand vielleicht ganz stark oder kommt ganz stark in eine Wutsituation oder fühlt sich ohnmächtig oder resignativ, ganz egal. Es geht darum, alles, was sich zeigt, an inneren Bildern, Gefühlen, Empfindungen etc. zuzulassen und zum Ausdruck zu bringen. Falls jemand starke Spannungen erlebt oder vielleicht Widerstand braucht oder gehalten werden möchte, wird der Erfahrene noch durch Körperinterventionen mit unterstützt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der heutzutage manchmal nicht ganz berücksichtigt wird, was ich schade finde. Aha. Der Prozess läuft bei mir, also in den Seminaren, die ich leite, so lange, bis er sich von selber abschließt. Also der Prozess wird individuell beendet. Das bedeutet, dass es kein Zeitlimit gibt. Der eine ist vielleicht 1,5 Stunden im Prozess, der andere 2 Stunden, der dritte vielleicht 3 Stunden, die vierte vielleicht 4 Stunden. Und abschließend, wenn die Person aus diesem veränderten Bewusstseinszustand zurückkehrt, dann sagen wir immer, spür nochmal, ob du dich in Ordnung fühlst oder ob es noch irgendwo Spannungen vielleicht gibt. Wenn es solche geben sollte, dann arbeiten wir noch dran. Ansonsten, wenn sich jemand dann fertig fühlt, dann legt er in diesem abgedunkelten Raum, er bringt der Sitter einen Zeichenblock, Farben und vielleicht eine Kerze und dann beginnt jemand einfach intuitiv zu malen. Mhm. Das kann einerseits die inneren Bilder, die jemand erlebt hat, widerspiegeln, aber auch auf einer symbolischen Ebene schon zu einer weiteren Integration der Erfahrung mit beitragen. Die Erfahrenden verlassen dann einzeln den Raum, wenn für sie der Prozess abgeschlossen ist. Und wir treffen uns dann wieder zu der vorher vereinbarten Zeit, die auch verschoben werden kann, wenn es mal länger dauert, um dann in die nächste Atemrunde zu kommen. Vielleicht noch wichtig, im späteren Sharing oder in der Besprechung der Atemerfahrung, dass wir einerseits in Kleingruppen, dann auch in der Großgruppe durchführen, werden dann die Erfahrungen und Erlebnisse kommuniziert und einfach durch akzeptierende, verstehende Resonanz beantwortet. Wir versuchen nicht, den Leuten irgendwas aufzudrücken, das ist genau das oder jenes, sondern berücksichtigen das, was von innen kommt. Wenn wir aufmerksam zuhören und der Bedeutung des Erlebten gemeinsam nachspüren, ohne dabei vorschnell zu interpretieren, kann die Erfahrung weiter assimiliert werden. Und sollten unaufgelöste Reste dieses Materials noch Probleme bereiten, werden diese dann auch therapeutisch mit nachbearbeitet. Das Schöne am holotropen Atmen ist, dass es tief geht, dass wir mehr als gewöhnlich erfahren und dass alle Aspekte des menschlichen Seins Berücksichtigung finden, ob das leibliche Aspekte, seelische, geistige oder kollektive Aspekte des Menschseins sind, ist ganz egal. Alles, was sich zeigt, ist willkommen und darf sich in dem Schutzraum des holotropen Atmens auch zeigen. Und das Spektrum der möglichen Erfahrungen und Erkenntnisse ist natürlich sehr weitläufig und vielschichtig. Sagen wir so viel ungefähr, wie das Ganze abläuft, ja.
Ja, also jetzt hast du mir Material für viele, viele Fragen gegeben.
Ja.
Ich würde gerne nochmal, also zur Atmung an sich gerne wissen, achtest du auf irgendwie tiefe Bauchatmung, Mund oder Nase, oder ist das völlig individuell, Nein. wie jeder möchte?
Ja, wir müssen uns immer vorstellen, je spezifischer die Anweisung ist, desto mehr Kontrolle bedarf es, um diese durchzuführen. Mhm. Wenn wir aber die Kontrollmechanismen abbauen möchten, ist eine ganz einfache, basale Anweisung das Wichtigste. Einfach schneller atmen, egal durch welche Öffnung, egal wie, auf keinen Fall kompliziert. Weil wir müssen immer vorstellen, dass dann sofort sozusagen das kontrollierende Ich das mit beobachtet und einschätzt, atme ich jetzt richtig, atme ich jetzt falsch, etc. Mhm. Und deshalb ist die Anweisung sehr einfach. Und es kann ja sein, dass jemand vielleicht nur 10 Minuten schneller atmet und dann nimmt ihn der Prozess an die Hand und der Prozess regelt dann den Atemrhythmus. Es kann aber sein, dass jemand 1 Stunde schneller atmet oder 3/4 Stunde. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich.
Ja. Wenn man hyperventiliert oder schneller atmet für eine längere Zeit, das ist ja häufig zu beobachten, gibt's ja auch Phänomene wie sehr starkes Kribbeln dann, es kann eine Verkrampfung kommen, auch bis zur
Tetanie. Genau.
Wie gehst du damit um? Was gibt's da für Anleitungen? Einfach weiteratmen oder einfach, wie machst du das?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Wir müssen uns das so vorstellen. Durch das schnelle Atmen entsteht auch eine leichte periphere Krise. Das heißt, dass Spannungen, die im Körper sind, besser gespürt und wahrgenommen werden können und auch tief sitzende Spannungen an die Oberfläche kommen. Und die können sich dann durch diese Krämpfe und auch durch diese Spasmen auch zeigen. Mhm. Und wir sagen den Teilnehmern, du kannst einfach weiteratmen, es wird sich dann irgendwann von selbst lösen. Aber wenn du Unterstützung haben möchtest, kommt jemand, also ich oder einer meiner Assistenten zu dir und hilft dir vielleicht durch körperlichen Ausdruck, durch Töne etc., das auch mit zu lösen, wenn es vielleicht zu schmerzhaft ist oder jemand sich dadurch behindert fühlt. Aber ansonsten kann man auch einfach weiteratmen, ohne dass irgendetwas passiert.
Könntest du mir ein paar Beispiele geben, was für hilfreiche Körperarbeit da sozusagen dann von dir angeleitet wird?
Ja, beispielsweise, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, es gab einmal eine Erfahrung, da hat jemand erlebt, wie der Vater ins Gitterbettchen spuckt. Und der Vater war immer gewalttätig mit diesem Menschen. Mhm. Und natürlich ist es so, dass jemand im Babyalter oder im Kindesalter sich nicht wehren kann, zurückschlagen kann. Mhm. Und jetzt kommt diese Erfahrung hoch. Es kann sein, dass zunächst hochkommt, diese Ausweglosigkeit, diese Ohnmacht dieser Situation. Er kann sich nicht wehren. Und da entstand vielleicht so eine leichte Röte sogar im Gesicht, dort, wo der Speichel des Vaters angekommen ist und hat Schmerzen erlebt. Und plötzlich gibt's einen kleinen Switch und jemand kommt mit der damals vielleicht nicht zugänglichen, aber auch nicht ausdrucksfähigen Wut in Kontakt. So ein Scheißkerl. Und dann drückt jemand diese Wut aus, hat aber noch große Hemmungen, die in der Intensität auszudrücken, wie sie normalerweise vielleicht in ihm gespeichert ist. Und da helfen wir. Da sagen wir zum Beispiel, drück es lauter aus. Oder geben einen Widerstand, wenn jemand mit den Fäusten gegen eine Matte schlägt, dass wir sagen, stärker schlagen oder halten die Matte dagegen. Oder wenn jemand im Körper Spannungen erlebt, dass wir dann auch da die Spannungen nochmal mehr mobilisieren, indem wir noch stärker draufdrücken, um zu ermöglichen, dass diese innewohnende Intensität vollkommen zum Ausdruck kommt. Es geht immer darum beim holotropen Atmen, dass ich zeigen darf, was ich zeigen möchte. Mhm. Und dass ich das entfalten kann, dass ich es ausdrücken kann. Erst dann kann sich auch das Material beruhigen, wenn alle dazugehörigen Aspekte einer Erfahrung auch erlebt, durcherlebt und auch ausgedrückt werden können. Mhm. Wir müssen uns immer vorstellen, es gibt ja auch gerade bei traumatischen Erfahrungen immer verschiedene Elemente einer Erfahrung. Und erst wenn alle Elemente zusammenkommen, kann sie wirklich integriert werden. Es ist einerseits natürlich das, was jemand an Inhalten oder Themen hat. Das ist, nenne ich, die kognitive Repräsentanz. Oder das, was jemand fühlt oder was jemand innerlich spürt dabei, also die emotionale Repräsentanz. Aber auch symbolische Repräsentanz, dass jemand Bilder sieht, Szenen sieht, etc. Und auch dann die leibliche Repräsentanz, dass wir auch das, was im Körper an Impulsen wahrgenommen wird, was das Spürbewusstsein uns vermittelt. Und erst wenn eine Erfahrung in all diesen Aspekten zugänglich werden kann, kann sie allmählich integriert, verarbeitet und am Ende dann auch der Vergangenheit übergeben werden, so dass sie ihre mythische Kraft im auf die Gegenwart verliert und wir eben leichter und offener leben können.
Da bist du dann sozusagen als Workshop-Leiter gefordert, mit deiner Erfahrung da bestimmte Sachen zu verstärken, anzustoßen und da Unterstützung zu geben. Du hast gesagt, es gibt ja immer diese Paare, es gibt diesen Sitter mit dabei, ne? Die Person, die das erstmal nur begleitet und dann selber die Rollen tauscht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Person ja auch eine eigene Energie mitbringt, ne? Dass man eine eigene Ausstrahlung hat und vielleicht uns verstärkt, vielleicht auch was behindert. Vielleicht kann man sich auch, vielleicht findet man den nicht sympathisch oder merkt, dass irgendwie
oder es gibt
reagiert
so,
oder sowas.
Atmosphärische Interferenzen, ja.
Genau. Wie gehst du oder wie wird damit umgegangen? Die haben ja, die Sitter an sich sind ja völlig naive Leute, die haben ja keine Erfahrung, was sie jetzt tun müssten, um irgendwas zu verstärken. Ja. Wie funktioniert das dann?
Ja, das Erste ist, wir erwarten von einem Sitter keine professionelle Unterstützung.
Ja.
Der Sitter sitzt neben dem Erfahrenen ungefähr in so einem halben Meter, Meter Abstand in sehr zurückhaltender Weise. Das sagen wir auch einmal, das beschreiben wir. Er ist wie sozusagen der Wächter der Erfahrung. Er ist wie ein guter Mensch, der daneben sitzt und dem Erfahrenen hilft, wenn er was braucht. Ja, wenn er sagt, ich brauche noch ein Kissen oder eine Decke oder bring mir ein Wasser, da ist er da. Aber ist nicht aufdringlich. Nur wenn der Erfahrene ihm etwas vermittelt. Und wir sagen, natürlich kann es auch im Inneren eines Sitters zu Prozessen kommen. Und wenn jetzt jemand weint beispielsweise als Erfahrener und der Sitter dann starkes Mitgefühl hat und den vielleicht gleich umarmen möchte, sagen wir, diese Impulse eher zurückhalten. Und erst dann, wenn der Erfahrene vielleicht mal die Hand ausstreckt oder irgendwas vermittelt, dass er irgendwas bräuchte, dann kann der Sitter auch hier vielleicht Unterstützung geben. Aber in erster Linie ist er dazu da, den Erfahrungsraum zu schützen, den Erfahrenen, wenn er auf die Toilette muss, zur Toilette zu begleiten, dann am Ende vielleicht die Malstifte und das Zeichen, den Zeichenblock zu bringen und vielleicht da und dort vielleicht auch eine Decke mal drüber zu legen oder so.
Wir
sagen das immer wieder, sie sollen eher zurückhaltend sein. Und wenn wir das bemerken von außen, ich als Gesamtleiter oder meine Assistenten, dass ein Sitter vielleicht zu viel tun möchte, dann gehen wir hin und empfehlen ihm, wieder ein bisschen Abstand zu nehmen. Also wir versuchen das einerseits die Rolle zu beschreiben und dann zweitens auch dann mit einzugreifen, wenn wir den Eindruck haben, das passt nicht. Es kann aber auch dazu kommen, dass der Erfahrene vielleicht mal Dinge verlangt vom Sitter, die der nicht erfüllen möchte.
Mhm. Also gerade
wenn jetzt eine Frau und ein Mann atmen und ist ein älterer Mann, eine jüngere Frau dabei oder auch umgekehrt, das sagt, er möchte mal richtig hier umarmt werden und so weiter, wo vielleicht andere innere Motivationen noch eine Rolle spielen. Da sagen wir auch, dass sie dann im Zweifelsfall uns rufen. Mhm. Einfach die Hand heben, dann kommen wir dorthin und besprechen. Und der Sitter sollte niemals etwas tun, was für ihn nicht stimmig ist und was für ihn nicht passt. Also es sind ein paar so Schutzmechanismen, die wir damit eingebaut haben, sodass das Ganze gut ablaufen kann. Und ich habe da auch, wie gesagt, ich habe ja hunderte von Atemseminaren durchgeführt und habe da gute Erfahrungen. Das eine oder andere Mal muss ein bisschen regulativ mitwirken. Aber in der Regel, wir geben vorher auch eine ausführliche Einführung für den Erfahrenen und wie das Ganze abläuft und auch für den Sitter, sodass hier die Leute auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und es hilft dann schon sehr.
Ich nehme mal an, dass Stan Grof, wenn das entwickelt wurde, dieses Setting des holotropen Atmens, natürlich da auch eine gewisse Entwicklung vonstatten gegangen ist. Das heißt, wie war die Entwicklung? Was war am Anfang noch nicht da? Was ist erst gekommen? Was ist die Rolle der Musikauswahl? Wie der Sitter entstanden ist? Das mit dem Malen, hinter das Integrieren? Ist das alles am Anfang schon so erdacht gewesen? Hat sich das erst entwickelt?
Nein, es hat sich natürlich organisch entwickelt.
Ja.
Ich möchte jetzt gerne eine Anekdote erzählen, wie es zum Sitter gekommen ist. Der Stan Grof hat in Esalen immer wieder seine Vorträge gehalten über die Arbeit mit LSD. Das ist den das Leuten ist so ein, zu langweilig geworden. Und dann hat man sozusagen die schnellere.
Lass mich das kurz erklären. Esalen ist so ein Institut in Kalifornien, ne, wo häufig sozusagen auch viel in der Richtung transpersonale Psychologie und solche Vorträge gehalten wurden.
Ja, so Selbsterforschungsarbeit. Das ist so ein sehr bekanntes, legendäres Institut, würden wir sagen, in Big Sur, in gar nicht weit von San Francisco entfernt, in Kalifornien. Und dann hat er gesagt, okay, die Leute möchten Erfahrungen machen, und dann hat er das schnellere Atmen eingeführt. Und also die Leute in den Kreis gelegt. Und dann hat er mal eine Mittagspause gehabt und hat sich und ist auf Baumstämmen gesessen und hat dann einen Baumstamm irgendwo anders hin bewegt und hat sich dabei das Kreuz etwas verrissen. Und jetzt konnte er nicht mehr sozusagen körperlich hier Hilfestellungen geben, weil er ohne Sitter damals gearbeitet hat, und er ist halt zu den Leuten hingegangen, wenn jemand was gebraucht hat. Und dann hat er jemanden gebeten, ihm zu helfen, und so ist dann am Ende der Sitter entstanden. Und auch von der Musik her, natürlich hat sich das durch viele, viele Leute, die dann auch die Arbeit durchgeführt haben. Vielleicht, man muss sich ja vorstellen, früher hat man mit Kassetten gearbeitet, die manchmal geeiert haben oder dann sich verwickelt haben. Dann sind die CDs gekommen, jetzt teilweise mit Computer. Aber sozusagen die Struktur der Musik, dass wir am Anfang die Leute abholen zunächst, und vielleicht mit so Synthesizer, dann auch so beschleunigte Musik mit Trommeln oder schnelleren Rhythmen, sodass das schnellere Atmen unterstützt wird und der veränderte Bewusstseinszustand stabilisiert wird, dann mehr so Durchbruchsmusik, epochale, klassische, ethnische, auch Filmmusik, Dramamusik etc. Und in den letzten Phasen eher ruhigere, integrierende Musik. Da können Mantren gespielt werden oder geistliche Musik oder auch entspannende Musik, ganz je nachdem. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Aber wo vielleicht eine doch entscheidende Veränderung, jetzt, wenn ich das so bescheiden sagen darf, vielleicht auch durch mich, eingestellt hat, da ich natürlich Ausbilder für Psychotherapie war oder ja jetzt war, aber damals noch in der Funktion gewesen bin und auch im klinischen Bereich sehr erfahren war. Natürlich, dass wir ein bisschen darauf achten, auch klinische Bilder wie beispielsweise narzisstische Erkrankungen, Borderline-Erkrankungen oder dass jemand, der schwere Traumata gehabt hat, vielleicht eine bisschen andere Art der Begleitung auch braucht als jemand anderer, vor allem auch dann im Gruppensetting. Oder dass wir überhaupt auch diese psychotherapeutischen und gruppendynamischen Elemente, die natürlich in so einer intensiven Gruppe wirksam sein können, dann auch mit berücksichtigt haben. Und das war jetzt bei seinen Gruppen vielleicht nicht so explizit der Fall. Und da gab es dann natürlich schon Entwicklungen. Und natürlich gibt es auch Entwicklungen, die ich jetzt nicht so gut finde, wie zum Beispiel, dass Atemsitzungen auf 90 Minuten begrenzt werden, weil dann oft wirklich wichtiges, tief berührendes oder tief heilwirksames Material vielleicht versäumt wird, indem wir vielleicht den Prozess an einer Stelle abschneiden, wo jemand vielleicht gerade in so eine intensive Phase noch mit reinkommt und vielleicht noch etwas integrieren möchte. Und da bin ich wiederum sehr klassisch, dass ich sage, ja, eine Atemsitzung dauert so lange, wie sie dauert.
Ja.
Und das ist das Schöne dabei, wenn sich die Prozesse organisch aus dem Inneren heraus abschließen und nicht durch äußere Interventionen beendet werden. In der Psychotherapie kann man sich das kaum vorstellen, dass es sowas gibt, aber es lässt sich handeln, es lässt sich organisieren. Wir haben da gute Lösungen dafür gefunden, dass jeder seinen individuellen Prozess so lange gehen kann, wie es für ihn auch passt.
Ja. Bist du in der Lage, aufgrund deiner Erfahrung schon prognostizieren, wie jemand in der Atemsitzung sich verhält, was er erlebt, in welche Richtung das geht? Oder Bist du jemand, der auch vorher schon irgendwie ein bisschen Diagnostik betreibt mit den Leuten, Vorgespräche, um sozusagen vielleicht narzisstische Störungen, allgemeine Persönlichkeitsstörungen, irgendwas in der Richtung schon so einzuordnen, dass man da Bescheid weiß, oder lässt du einfach erstmal loslegen und dann guckst du, was kommt?
Ich nehme mal zunächst jeden so, wie er ist, ohne jetzt es zu klassifizieren oder ohne jemanden in eine bestimmte Schublade zu stecken. Nur ist es natürlich so, dadurch, dass ich viele Erfahrungen habe, erkenne ich natürlich schon manchmal in der Anfangsrunde oder in bestimmten Ausdrucksformen und Ausdrucksweisen den einen oder anderen auch labilen Hintergrund und werde dementsprechend auch natürlich auch in der Begleitung vorgehen oder meine Assistenten auch mit unterstützen, dass wenn sie dann mal kritisiert werden oder wenn jemand vielleicht mal in dem Moment feindselig ist und vielleicht nicht nur seine Wut ausdrückt, sondern vielleicht auch, wenn wir jemanden helfen, wir genau merken, okay, der möchte mich vielleicht auch ein bisschen verletzen oder möchte sich selbst verletzen und so weiter, dann werde ich natürlich auch meine inneren oder meine klinischen Erfahrungen hier auch walten lassen und auch entsprechend vorgehen, mit den Leuten in einer guten Weise im Kontakt zu sein und auch ihnen zu vermitteln, dass es hier darum geht, dass dieses innere Material sich zeigen kann, aber dass es nicht darum geht, jetzt uns oder sich selbst zu verletzen, und da würden wir natürlich auch eingreifen, wie es ja manchmal bei schweren Persönlichkeitsstörungen der Fall ist. Es gibt natürlich Krankheitsbilder, und das schreibe ich natürlich auch in den Einladungsbrief, die Kontraindikationen darstellen. Wenn jemand zum Beispiel in einer akuten Psychose ist und inneres Erleben von äußeren Situationen nicht unterscheiden kann, dann ist so jemand einfach für diese Form der Arbeit nicht geeignet. Das müssen wir vor, oder wenn jemand schwere Suchterkrankungen hat oder auch in körperlicher Hinsicht, wenn jemand vielleicht eine Herzinfarktgefahr hat oder vielleicht einen unbehandelten erhöhten Blutdruck oder so. Aber da schreibe ich den Leuten dann auch nochmal im Anmeldebestätigungsverfahren, was Kontraindikationen sind, und sie sollten im Zweifel mich anrufen oder auch mit ihrem behandelnden Therapeuten und Arzt auch sprechen. Ich versuche auch die Leute, die vielleicht schon mit den Teilnehmern verbunden sind, vielleicht in therapeutischer Weise, dass die auch ein Stück mit eingebunden werden. Nicht jetzt explizit von mir, aber ich sage den Leuten, es sollen auch mit denen das besprechen, ob das zurzeit auch hilfreich sein kann. Weil, wie gesagt, ich kenne die Leute, kenne viele Therapeuten und stamme selbst aus diesem aus diesem Stall und habe weder den Klinikleuten gegenüber noch den Therapeuten gegenüber da irgendwelche Vorbehalte. Und da gibt es ein sehr gutes Zusammenarbeiten und Zusammenwirken.
Ja. Wie würdest du die Frage beantworten, warum man ein holotropes Atmen machen sollte, so eine Session? Was ist der Grund, warum man sowas machen sollte? Was kriegt man im besten Fall raus?
Ja, genau. Wenn jemand sich tiefer erfahren möchte, wenn jemand in Bereiche seines Lebens vordringen möchte, die vielleicht durch normale Bewusstseinszustände, durch Gespräche, durch Überlegungen nicht erreichbar, aber ahnbar sind, weil Menschen ahnen ja oft, da gibt es mehr als das, was ich normalerweise wahrnehme. Ich möchte gerne das kennenlernen. Oder auch Menschen, die vielleicht ein Heilsbedürfnis haben, weil sie beim holotropen Atmen tiefgreifende Heilungs- und Öffnungsprozesse erleben können. Wenn jemand Bedürfnis hat, auch seinen Horizont zu erweitern, auch mögliche spirituelle Welten oder Welten, die über unsere normalen Denkschemata hinausgehen, kennenlernen möchte. Also wenn jemand an Selbsterfahrung interessiert ist, an Selbsterforschung, an intensiver Selbsterforschung, wenn jemand ein Heilsanliegen hat, wenn jemand auch in einer eher dynamischen und intensiven Art und Weise auch Kontakt aufnehmen möchte zu Welten, die uns umgeben, aber die für uns so nicht vielleicht wahrnehmbar sind, dann könnte das holotrope Atmen hier eine Unterstützung bieten.
Ich finde das total spannend, denn gerade alles, was du so beschrieben hast, könnte man ja im Grunde auch analog als Beschreibung oder als Werbeclaim nehmen für alles, was gerade im Bereich der psychedelischen Therapien und Erfahrungen läuft. Erstmal, wo siehst du da die Unterschiede? Und zweitens, vielleicht hast du Leute, die sagen, sie machen beides gleichzeitig oder wollen was einnehmen dabei? Oder es gibt, wirst du damit konfrontiert? Oder?
Ja, schon. Es gibt etliche Leute, die mit Substanzen gearbeitet haben und zu mir in Seminare kommen, manchmal auch, weil sie die Wucht der Erfahrung, die durch die Dosis, vielleicht auch durch die Höhe der Dosis, mit ausgelöst wurde, weiter verarbeiten möchten und vielleicht Panikattacken bekommen. Haben wir gerade im letzten Seminar jemand gehabt, der aus so einer Erfahrung rausgekommen ist und dann zu Hause Panikattacken entwickelt hat, nicht damit gut umgehen konnte und meinen psychotherapeutischen Hintergrund auch gekannt hat und dann mich gefragt hat, ob er zum holotropen Atmen kommt, um das weiter zu verarbeiten. Da ist ja schon ein wichtiges Element. Also bei der Arbeit mit Substanzen, wenn wir mal absehen von der Legalität oder Illegalität, ich würde nie etwas machen, wo ich auf jemanden angewiesen bin, dass er darüber schweigt. Ja. Um nicht angeklagt zu werden und so weiter, sondern weil ich möchte neutral und unbestechlich arbeiten können und begleiten können. Und unabhängig davon ist es doch so, dass schon auch die Höhe der Dosis die Erfahrungstiefe reguliert und es muss nicht immer übereinstimmen mit dem, was jemand gerade in der Lage ist zu verarbeiten oder gerade in der Lage ist, auch innerlich zulassen zu können. Und da kann es manchmal auch zu Überforderungsprozessen kommen. Und beim holotropen Atmen, da es sich hier um eine natürliche Methode handelt, wo das Innere den Prozess reguliert, haben wir die vielleicht etwas bessere Gewähr, dass das an die Oberfläche kommt, was auch im Moment für jemanden bedeutsam ist und was für jemanden auch verarbeitbar ist. Natürlich kann es manchmal sein, dass jemand erstaunt ist oder vielleicht das Gefühl hat, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich das fühlen kann oder dass ich das so erleben kann. Und vielleicht sogar überwältigt ist und es vielleicht noch Stunden andauert. Aber wir haben doch durch diese organische, natürliche Form mehr sozusagen diesen inneren Schutz, dass das Selbst, wie wir es nennen, oder die innere Weisheit, also dieser Teil in uns, der uns führt, der uns begleitet, der immer da ist, der uns inspiriert, der uns Wege weist, dass der auch gewissermaßen mit berücksichtigt, was kann für diesen Menschen im Moment fruchtbar als nächster Schritt entwickelt werden. Und was ist vielleicht in seinem Heilungs- oder Genesungsprozess jetzt wichtig zu berücksichtigen und das mehr an die Oberfläche bringt? Und da kann es sein, dass jemand vielleicht auch mit seinen Kontrollmechanismen zunächst in Kontakt ist und gar nicht so tiefe Erfahrungen hat. Und wir sagen immer, das ist genauso wichtig wie alles andere, weil in dem Moment jemand durchlässiger wird, offener wird und auch... Aber da merken wir, dass das Innere schon das mitregelt und jemand nicht gleich alle Türen sperrangelweit öffnet. Mhm. Und das kann eben bei Substanzen schon mal der Fall sein. Substanzen sind auch eine gute Möglichkeit, um in veränderte, erweiterte oder vertiefte Bewusstseinszustände zu gelangen. Aber wie gesagt, es liegt auch ein gewisses Gefahrenpotenzial da drin. Besonders wenn Leute nach danach nicht die entsprechende Nachsorge haben oder das auch nicht entsprechend aufarbeiten oder vielleicht nur die Erfahrung machen, wie es manchmal auch in schamanischen Ritualen vorkommen. Die nehmen dann Ayahuasca oder Pilze oder andere Dinge und dann Magic Mushrooms und dann werden sie mit dem, was sie erlebt haben, sich selbst überlassen.
Ja.
Und bei uns ist es halt so, dass beides stattfindet, in den Prozess gehen, und gleichzeitig auch eine ordentliche, gute und intensive Nachbearbeitung der Erfahrung, so dass wir bei einem Seminar, das vielleicht am Mittwoch Nachmittag beginnt und am Sonntagmittag aufhört, am Samstagvormittag die letzte Atemsitzung haben und danach Zeit haben, wie auch zwischendurch mal nach der ersten Atemrunde, längere Zeit haben, um die Dinge zu verarbeiten, zu schauen, was könnten Sie mir auch für den Alltag sagen, wie könnte ich Sie integrieren,
ja,
wie könnte ich mit denen gut leben.
Sehr gut.
Ja.
Es gibt ja beim holotropen Atmen oder bei Stan Grof ja auch in den Büchern eine Komponente, die erstmal nicht selbsterklärend und selbstverständlich ist, nämlich diese spirituellen Einsichten, diese vielleicht unerklärlichen Zufälle, vielleicht würde man auch sagen, ein bisschen esoterisches Denken, was da so eingeschlossen ist.
Synchronizitäten.
Genau, ganz genau.
Ja, ja.
Wenn man holotropes Atmen macht und so erfahren ist wie du, kriegt man durch diese Erfahrung, die man da macht, durch diese spirituellen Anteile, durch diese, auch wie du es beschreibst, Kernselbsterfahrung, die man macht, ja, ne, diese Geführtheit im Leben, kriegt man da eine andere Weltsicht und wie würdest du die beschreiben? Also ich denke mal, so ein Existenzialist à la Sartre, der sagt, das ist alles hoffnungslos und wir müssen sozusagen wie Sisyphos den Stein immer wieder den Berg hochschieben, das scheint da nicht so mit reinzuschwingen, würde ich jetzt mal so behaupten, sondern es ist ja so eine Geführtheit, eine Getragenheit im Leben, man ist nicht alleine, sowas in der Richtung. Wie ist deine Sicht da auf die Welt, auf die Menschen sozusagen geprägt dadurch?
Ja, ich möchte vielleicht ganz kurz diese Mythos des Sisyphos, der von Camus ja auch sehr schön dargelegt worden ist, auch nochmal sagen, da ging es ja um diesen Punkt des Absurden, dass es keinen sozusagen für alle gestrickten Sinn gibt.
Ja.
Und dass, wenn wir mit der Situation konfrontiert werden, dass wir davon loszulassen haben, und es ist verknüpft da mit diesem Punkt des Absurden. Ich meine, das würde dem nicht ganz widersprechen. Wir wollen den Leuten ja auch nicht etwas von außen aufdrängen, sondern diese inneren, tiefgreifenden Erfahrungen bewirken erstens, dass jemand spüren kann, es gibt etwas in mir, das an meiner Entwicklung interessiert ist, das mich führt, das mich unterstützt. So eine innere Stimme, vielleicht können wir es auch nennen. Nietzsche nennt es vielleicht eine Goldmine, die vielleicht erst zuletzt ausgegraben wird. Oder C.G. Jung spricht davon, ein virtueller Mittelpunkt von geheimnisvoller Konstitution. Man könnte ihn ebenso wohl als das Göttliche in uns bezeichnen. Und es gibt viele Beschreibungen davon. Einen Kern, der über uns selbst hinausweist, aber der für uns da ist, der dieses größere Ganze mit repräsentiert. Das ist ein Aspekt, der wichtig ist. Und wenn die Leute das fühlen, dann merken sie, wenn sie nach innen blicken, vielleicht manchmal auf eine ramponierte Innenwelt treffen. Und wenn sie etwas tiefer gehen, dann wird es ruhiger, dann wird es gelassener, dann wird es friedlicher. Aha, es gibt etwas in mir, das ruhig sein kann, das mich führt, das strahlt, das uns innerlich weiterbringen kann. Und dann, das ist einmal der eine Punkt, das macht die Leute dann auch im Leben gelassener. Mhm. Das zweite ist, sie merken, dass wir in diesen intensiven Prozessen des Atmens, auch wenn die Dinge noch so dramatisch sind, am Ende sich lösen können. Und da entsteht ein großes Vertrauen in Prozesse. Und Leute lernen dann auch zu Hause, wenn sie mal Krisen haben, die mehr anzunehmen, mehr ihr eigener Sitter zu sein, einfach dabei zu sein und zu fühlen, was möchte mir das sagen, wohin möchte mich das führen. Also mehr Vertrauen in das, was geschieht. Ich bin mal, sag mal, mehr Vertrauen in das, was im Leben geschieht, weil alles sozusagen zum Prozess gehört. Das lernen sie auch, dass das Holotropie atmen. Und dann natürlich, es gibt mehr, was ich von mir wahrnehmen kann, was ich von mir spüren kann. Und es ist möglich, zu diesem Meer auch eine Beziehung aufzubauen und dies auch zuzulassen, die Tür dorthin zu öffnen und merken, dass sie dann plötzlich sich eingebettet fühlen, in dieser unermesslichen Unendlichkeit nicht verloren fühlen müssen, sondern eingebettet fühlen können. Dass sie plötzlich auch fühlen, aha, wenn ich mich dafür öffne, erlebe ich plötzlich in mir Freude, erlebe ich überströmende Gefühle manchmal von Liebe. Ich bin verbunden, nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit anderen Lebewesen, mit den Seinsdingen, mit der Natur, mit der Umwelt. Und das, dadurch entsteht auch ein tiefes Mitgefühl. Dadurch entsteht auch ein Frieden, auch im Kontakt zu anderen. Wir lernen andere dann auch in ihren Eigenarten, in ihren Besonderheiten mehr anzunehmen und anzuerkennen. Mhm. Also es gibt eine Menge, wo ich erfahren habe, dass Leute dann auch im Leben gelassener, offener sich fühlen, Prozesse besser annehmen können und mit Krisen auch konstruktiver umgehen können.
Ja.
Also das würden schon sind sehr entscheidende Wirkungen. Und wir haben natürlich auch in der Traumapsychotherapie spricht man ja manchmal von Ressourcen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dieses größere Ganze, in das wir eingebettet sind, diese spirituellen Welten vermitteln uns auch eine tiefgehende Ressource des Angenommenseins, des Aufgehobenseins, des innerlich Verbundenseins. Und das hilft dann schon auch manchmal in wackeligen und schwierigen Lebenssituationen.
Mhm. Das klingt sehr gut und ich mag einige Formulierungen, die du da genannt hast, sehr, sehr gerne. Es klingt auch ein bisschen wie eine warme Decke, die man so fühlen kann. Ich frage mich, ob es da für einige Leute Grenzen gibt, das so zu merken. Denn ich würde mal so etwas ketzerisch sagen, vielleicht es klingt so ein bisschen wie ein gutes Mittel gegen die bürgerlichen Neurosen, die man so hat. Aber vielleicht Leute gerade dieser heutigen Zeit vermehrt Kriegserfahrungen machen, wo das eigene Kind stirbt, wo andere Leute vor den Augen vergewaltigt werden und was die schlimmen Sachen, die Menschen anderen Menschen antun können.
Ja.
Gibt's da aus deiner Sicht irgendwie, zweifelst du da auch dran, dass das so für alles gilt? Oder gibt's da Grenzen, die du siehst? Gibt's Grenzen, die du erlebt hast mit anderen Leuten?
Ja, ich möchte mal erst sagen, dass ich niemals so allgemeine Aussagen machen würde. Es gilt für alles. Es ist eine Möglichkeit. Mhm. Und auch werde ich in Vorträgen manchmal gefragt, du bist da in Holzöster, das ist so dort, wo mein Seminarhaus ist, und arbeitest mit einzelnen Leuten und draußen tobt der Krieg. Wie kommt das zusammen? Ich kann sagen, ich stehe nicht außerhalb der Welt. Ich kann das nicht erklären und ich kann das auch nicht zusammenbringen. Es gibt Dissonanzen in der Welt. Es gibt Unmögliches. Es gibt Dinge, die wir vielleicht so nicht verändern können. Aber was ich weiß, ist, wenn jemand sich auf solche Prozesse einlässt und in seinem Inneren ein Stück Frieden findet, dass es über ihn hinausstrahlt, und dass es auch seine nächste Umgebung mitbekommt. Mhm. Und es kann sich dann auch ein bisschen fortsetzen. Ich bin aber nicht so blauäugig zu glauben, dass dadurch ein Krieg verhindert wird. Aber wenn der einzelne Mensch achtsamer, mitfühlender wird, wenn er mehr spürt, was für ihn und für andere okay ist oder nicht okay ist, das auch kommunizieren sich traut, sich ausdrücken traut, dann wird daraus ein mitfühlender, aber auch engagierter und verantwortungsvoller Mensch entstehen, der seinen Beitrag in der Welt leistet. Und dieser Beitrag könnte vielleicht dem einen oder anderen dann auch einen Anstoß bieten, mit dem dieser Mensch in Kontakt steht. Ich sehe es in diesem Rahmen. Und wir werden, Karl Jaspers spricht von Grenzerfahrungen des Lebens. Wir müssen immer wieder mal kämpfen. Wir werden leiden müssen. Wir werden vielleicht nie ganz vollständig werden. Wir werden immer wieder auch das Gefühl haben, minderwertig zu sein. Wir werden immer wieder auch in schwierige, ausweglose Situationen geraten. Das ist Teil des Lebens. Und es ist wichtig, nicht den Leuten zu signalisieren, dass wir diese, sagen wir mal, Bedingungen des Menschseins damit wegwischen können oder ausklammern können, sondern wir wollen innerhalb dieser Bedingungen die manchmal schwierig, manchmal kaum innerlich annehmbar sind, dass wir innerhalb dieser Bedingungen mehr Optionen schaffen, mehr Freiräume. Also ich würde sagen, mehr Freiheit innerhalb, anstatt ganz frei zu werden von dem.
Ja.
Und das ist es, was uns, was wichtig ist, den Leuten zu kommunizieren. Wir werden es nicht ändern können. Wenn ich es wird auch jemand, der jetzt beispielsweise an einem schweren Minderwertigkeitskomplex arbeitet. Oder jemand, der sehr gewalttätige Erfahrungen, wie ich es vorher geschildert habe, gemacht hat. Der wird vielleicht nie ganz frei werden davon. Ich sage immer, ich verspreche niemals eine Erfahrung oder eine vollkommene Heilung von etwas. Was ich verspreche, ist, dass ich dich gut in dem Prozess begleite. Und wir müssen immer davon ausgehen, dass Muster, einengende, alte Muster, die sich im Laufe des Lebens aufgebaut haben, lange Zeit brauchen. Lange Zeit der Bearbeitung und nicht nur durch holotropes Atmen, durch andere Perspektiven, um am Ende vielleicht mehr Freiheit darin zu gewinnen, auch wenn ich vielleicht in diesen für mich belastenden Aspekten empfindlich bleibe oder auch bestimmte Sensibilitäten habe. Das wird vielleicht nicht ganz verschwinden.
Ja.
Jemand, der vergewaltigt worden ist, der wird vielleicht auch am Ende seines Lebens, wenn er viel an sich gearbeitet hat, immer noch so diese Narbe in sich wahrnehmen. Ist auch nicht schlecht. Ist auch gut, dass wir da auch nicht zu unbescheiden werden und sagen, hier haben wir was in der Hand, was alles löst. Also gesellschaftlich wie individuell. Ich bin da sehr realistisch. Ich habe zu viel gesehen. Wie gesagt, ich war Krankenhaus geleitet, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Ich habe viele, viele Patienten gesehen und ich bin da sehr, sehr realistisch.
Das sind, finde ich, sehr, sehr kraftvolle Worte. Danke dafür. Also das finde ich eine gute Perspektive. Vielleicht jetzt zum relativen Schluss unseres Interviews vielleicht noch so zwei Bereiche, Themen, die ich nochmal mit dir besprechen wollte. Vielleicht ganz wichtig für Leute, die das sehr interessiert, das auch mal zu erleben, das zu machen. Was wären deine wichtigsten Ratschläge? Worauf sollte man achten, wenn man so ein Seminar bucht? Bei vielleicht auch nicht bei dir, bei jemand anders und informieren möchte, ist das ein guter Anleiter? Muss ich auf irgendwas achten? Gibt es so Red Flags, wie man heute sagen würde, wo man schnell das Weite suchen sollte?
Ja, also eins habe ich schon vorher gesagt, man soll niemals Erfahrungen versprechen. Wir wissen nicht, was passiert.
Ja.
Und so bescheiden sollte ein Seminarleiter sein. Und nicht, wenn jemand anruft und sagt, ich habe eine Zwangsstörung, kann ich die mit dem Atmen lösen? Und der sagt, ja. Und natürlich kann man es. Aber wir können es nicht versprechen. Wir wissen nicht, erstens, ob dieses Thema kommt und zweitens, ob es bearbeitet ist. Ist ein Punkt, dass jemand auch ein bisschen bescheiden ist in dem, was er anbietet.
Ja. Ja.
Der zweite wichtige Punkt ist vielleicht, dass ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn man ein bisschen einen therapeutischen Hintergrund hat. Es gibt ja auch etliche Laien, die das durchführen, aber gerade Menschen mit schweren traumatischen Erfahrungen, die oft nach Erlösung suchen, vielleicht auch, ist es schon wichtig, dass jemand versteht, was so schwerste Beeinträchtigungen des Lebens, was die auslösen, in welche inneren Momente, was jemand da im Inneren fühlt. Also auch das. Dann würde ich auch darauf achten, wie kommuniziert jemand mit mir? Nicht? Ist er aufmerksam, wenn ich mich anmelde? Ist er freundlich?
Ja.
Ist er annehmend? Oder eher so, naja, du bist der Teilnehmer und ich bin der Leiter. Also da die Verbindlichkeit, die Verlässlichkeit, also Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, eine gewisse Neutralität, also wichtig ist beim Atmen und das klingt so einfach, aber ist so schwer. Wir arbeiten phänomenologisch, das heißt, wir orientieren uns komplett an dem, was von innen kommt und was ein Klient zeigt und uns vermittelt. Wir wollen dem Klienten nicht etwas aufdrücken, zu sagen, du musst an dem oder jenem arbeiten. Und wir versuchen, mit den Selbstheilungskräften des Klienten intelligent zu kooperieren. Und die Dinge, wo der steht, und das zu berücksichtigen, was für ihn im Moment gut ist, auch korrigierbar zu sein. Auch wenn jemand nicht korrigierbar ist, beispielsweise in einer Atemsitzung, ein Leiter, ist es schlecht. Der Klient muss sich verlassen können drauf, dass er in einem wohlwollenden, guten Rahmen seine Erfahrung macht und auch sagen darf, wenn etwas nicht passt oder etwas nicht stimmt oder wenn da oder dort vielleicht Kritik auftaucht. Auch Kritikfähigkeit eines Leiters, das, glaube ich, ist ein wichtiger Moment und dass man sich selber, ich meine, ich habe, wie gesagt, viel Erfahrung, aber dass man sich selber dadurch, ich habe über Jahre das aufgebaut und es läuft wirklich sehr gut. Aber ich muss immer auch mit hinfühlen, meinen eigenen spirituellen Horizont, meine Achtsamkeit, mein Mitgefühl, dass das nicht in irgendeiner Weise durch das, was ich vielleicht bisher geleistet habe oder was ich vielleicht an meinen Büchern oder Meriten erworben habe, dass es nicht davon überlagert wird, sondern dass das kommt an, den Menschen anzunehmen, wie er ist, Mitgefühl und Liebe und Achtsamkeit zu entwickeln und auf das zu achten, was mir der Mensch zeigt und welchen inneren Schritt dieser Mensch gehen möchte. Und wenn wir auf diese Dinge achten, und das kann man manchmal schon in der ersten Kommunikation vielleicht herausfinden.
Ja.
Dann, genau. Und dann kann man vielleicht noch den Hintergrund, den Kontext, wo jemand herkommt, was jemand gemacht hat, auch ein bisschen studieren. Dann.
Ja, also andersrum gedreht, wenn ich das ein bisschen raushöre, es gibt durchaus einige andere Anbieter, wo du ein bisschen kritisch bist. Jetzt auch ohne Namen zu nennen unbedingt, aber du sagst selbst schon einige, ja, die das machen, wo du sagst,
Ja, das mache ich ungern. So, ich würde so sagen, wenn jemand therapeutisch Erfahrungen mitbringt, wenn jemand in der Lage ist, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, auf die Phänomene des Klienten oder des Teilnehmenden achtsam, mitfühlend reagiert, gleichzeitig eine gewisse Ruhe ausstrahlt, stabil ist auch in turbulenten Prozessen und auch nicht versucht, sein ideologisches Weltbild hier dem Klienten zu überstülpen, dann kann man sich in der Regel ganz gut fühlen.
Okay.
Und ganz wohl fühlen damit. Also ich möchte lieber die positiven Aspekte hervorkehren, als das Negative beschreiben.
Ja. Ich bin ja Instructor der Wim Hof Methode. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was zu sagen kannst, ob du das kennst. Also es ist ja eine ähnliche Atemtechnik, aber es gibt ja eine Hyperventilationsphase und da gibt es eine Luftanhaltephase mit leeren Lungen.
Ich weiß,
so,
ja, genau.
Kennst du vielleicht ein bisschen, ist es ein bisschen anders? Ich würde auch einen grundsätzlichen Unterschied schon mal daran sehen, dass es mit der Wim Hof Methode ja auch als Training angesehen wird, was man täglich oder mehrmals in der Woche macht und nicht so eine Einmalerfahrung.
Als Alltagstraining, genau.
Ja. Hast du da Teilnehmer erlebt? Hast du selbst das ausprobiert? Hast du da irgendwie eine Meinung zu? Kennst du das?
Ja, ich werde langsam zum Freund der Wim Hof Methode, weil sich viele Leute aus diesem Universum bei mir anmelden.
Ja, ja.
Und ich habe auch schon etwas gelernt davon, indem ich mich in der Früh mal kalt dusche.
Sehr gut. Dann,
also, aber es ist so, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich etwas anbiete, was die Leute dann zu Hause für sich auch als Alltagsübung durchführe, oder ob ich ein Selbsterforschungssetting anbiete, das wir so alleine nicht durchführen können. Ja. Weil wenn wir zum Beispiel zu Hause schneller atmen, da muss ich, dass ich immer wieder aufpassen auf mich, muss mein eigener Sitter sein und dann komme ich in eine Pattsituation. Also das muss man mal grundsätzlich unterscheiden. Und ich glaube, dass die Leute zu mir kommen, oder viele Leute von Wim Hof auch zu mir kommen, gerade in letzter Zeit, in den letzten 2-3 Jahren, also nach der Corona-Zeit habe ich das vermehrt gesehen, dass es vielleicht gut zusammenpasst. Das eine ist, wie kann ich eine gute Alltagspraxis aufbauen? Und das Zweite ist, wie kann ich eine intensive Selbsterforschung oder einen Weg machen, bei dem ich begleitet werde und unterstützt werde.
Ja.
Und ich glaube, wenn man in dieser Weise das sieht, dann sind es komplementäre Verfahren.
Ja, was mich bei der Wim Hof Methode natürlich auch sehr angezogen hat als Wissenschaftler, dass es da schon sehr gute Studien zu gibt, was das bewirkt im Körper. Mhm. Ist das bei dem holotropen Atmen, das ist ja schon viel länger eigentlich praktiziert jetzt auch, gibt es da eigentlich gute Studien zu oder hat sich das irgendwie nicht ergeben?
Ja, man muss das so sagen, es ist vielleicht ähnlich wie in der Psychotherapie. Wir kommen an diese Erfahrung nicht mit diesen üblichen empirischen statistischen Methoden heran. Weil wir können zwar sagen, wie die Herzfrequenz ist, wie das oder jenes ist oder wie Hirnwellen sind etc. Ja. Oder man kann äußere Beobachtungen ableiten. Aber wir müssen sozusagen von einem Wissenschaftsverständnis ausgehen, in dem die Introspektion und das, was jemand von seiner Erfahrung berichtet, auch mitteilt. Und das ist natürlich auch gut beschrieben von Stan in seinen Büchern und von mir in meinen Büchern und auch von anderen. Also ja. Verlaufsbeschreibungen, kasuistische Erfahrungsmodelle, Landkarten der Seele etc. Da würde ich sagen, es ist in dieser Weise ganz gut erforscht. Natürlich nicht in dieser empirisch-statistischen Hinsicht, wiewohl es durchaus auch, sagen wir mal, die eine oder andere Diplomarbeit gegeben hat, wie zum Beispiel von Michael Flieri oder vom Johannes Röhrens an der Uni in Innsbruck, die mit psychologischen Tests vor einer Atemsitzung und danach festgestellt haben, beispielsweise, dass schwer beschädigte Menschen eher personale Themen haben oder Menschen, die auf den Skalen Offenheit, Kreativität in diesen Big Five sozusagen Konzept, mehr sozusagen transpersonale Erfahrungen haben. Sie haben auch festgestellt, dass die Zeichen von psychischer Erkrankung abnehmen oder dass Leute weniger Symptome dann haben. Aber es sind mehr so, wie es halt auch bei statistisch-empirischen Untersuchungen manchmal der Fall ist, mehr so, ja, fast selbstverständliche Aussagen. Aber mit dem Problem ist nicht nur das holotrope Atmen konfrontiert, sondern auch die Psychoanalyse oder auch andere Methoden, für die sozusagen das innere Erleben, dass man nicht nur nur ganz begrenzt in beobachtbare Daten überführen kann, ja, die dann statistisch ausgewertet werden. Und wenn wir das tun, wenn wir zum Beispiel das Phänomen der Liebe am Herzwiderstand messen, dann werden wir vielleicht nicht genügend Antworten bekommen. Und deshalb brauchen wir das, was uns jemand erzählt. Wir brauchen die Introspektion. Und wir brauchen diese inneren Erfahrungsmomente. Und um das geht es. Und da liegt das eine oder andere vor, auch durch Stan, auch durch mich und andere. Und wie gesagt, was empirisch-statistisches Setting, natürlich auch, sagen wir wissen, dass Hyperventilation, die Stirnhirnaktivität etwas reduziert, Theta- und Delta-Wellen sozusagen mobilisiert oder vielleicht auch das Großhirn ein bisschen in den Hintergrund tritt und mehr sozusagen der Zwischenhirn oder diese Bereiche, wo mehr die Gefühle angesiedelt sind, etc., aktiviert. Solche Dinge wissen wir natürlich auch von der Hyperventilation und dass die Wahrnehmung von inneren Bildern durch die Hyperventilation angeregt wird, dass die Kräfte der Homöostase oder wir würden sagen Selbstheilungskräfte mehr in den Vordergrund treten. Solche Antworten gibt es schon, aber die sind jetzt nicht unmittelbar oder explizit aufs holotrope Atmen bezogen, aber können wir natürlich auch mit heranziehen. Ich bin jetzt gerade dabei, wieder ein neues Buch zu schreiben, um sozusagen meine Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten auch zusammenzufassen. Da werde ich auch einige, wie gesagt, Verlaufsbeschreibungen und Erfahrungskartografien und so weiter auch darlegen.
Ja. Super, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja.
Wie siehst du dann die Zukunft von Atemtechniken? Jetzt ist es ja ein großer Trend in den letzten Jahren immer mehr geworden, durch verschiedene Bücher, durch verschiedene Personen, Wim Hof, James Nestor mit Breath und
genau,
so weiter.
Genau, das schöne gelbe Buch.
Richtig, richtig. Wie empfindest du denn so die Lage? Was glaubst du, wo sich das hin entwickelt? Was wäre dein Wunsch und was ist deine Prognose?
Ja, meine Prognose ist ähnlich wie es bei vielen. Ich habe viele psychotherapeutische oder humanistische Selbsterforschungsrichtungen. Ich war ja dabei, als das Ganze aufgekommen ist, kommen und gehen gesehen, ja. Mhm. Und ich glaube, jetzt haben wir so eine Phase, wo die Dinge ins Zentrum rücken, auch durch sozusagen diese LSD-Freundlichkeit jetzt entstanden ist und wie viele Leute etwas anbieten und machen und so weiter. Und ich glaube, dass es irgendwann ein bisschen zu einer Überhitzung kommt und dann wird sich Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Und dann wird man bemerken, dass das Atmen eine gute Möglichkeit ist, um zu sich selbst zu kommen, sich selbst zu erforschen und sich zu öffnen. Und dann wird es auch in dem Mainstream auch seinen Platz finden. Natürlich wird so eine Methode wie das holotrope Atmen nie so einen zentralen Platz einnehmen, weil es ja sehr aufwendig ist und sehr spektakulär scheint. Mhm. Ich sage immer scheint. und wird natürlich, aber wird, ich merke schon, ich habe ja im Laufe der Jahrzehnte dadurch, dass ich diesen Hintergrund habe, sind immer viele Leute zu mir gekommen. Aber ich merke schon, dass die Idee durch holotropes Atmen oder durch andere Formen veränderter Bewusstseinszustände mehr von sich selbst und von dem, was Leben bedeutet, zu erfahren, dass das zugenommen hat. Also ganz eindeutig. Und das wird seinen Weg machen. Und wie bei anderen Methoden auch, wird irgendwann so ein bisschen einen Höhepunkt erreichen, wo sozusagen Wald- und Wiesenrezepte auch angeboten werden können und auch besucht werden. Und dann wird man drauf kommen, aber das ist ja gar nicht so, wie man es gedacht hat. Und dann wird sich das ein bisschen abschälen und dann wird sich am Ende die Qualität durchsetzen und wird das hervorbringen, was für die Leute und für unsere Evolution sinnvoll ist.
Ja.
Also wird auch hier eine natürliche Selektion geben.
Genau. Lieber Silvester, ich danke für deine Einsichten, für die Mitteilung deiner ganzen Erfahrung. Gibt es irgendwie einen Aspekt, den wir nicht angesprochen haben, der dir noch ganz wichtig ist?
Ja, ich habe im Moment ja sehr viel gesprochen. Da muss ich erst ein bisschen nochmal spüren, was mir vielleicht wichtig sein könnte noch. Also was ich vielleicht den Menschen noch sagen kann, sie können darauf vertrauen, dass sie nicht alleine sind, dass sie geführt werden, dass sie im großen Ganzen, das manchmal unheimlich wirkt, auch eingebettet sind und dass das, was wir im Leben als Dissonanzen, als Leiden bezeichnen, dass es auch zum Leben gehört. Und wenn wir damit achtsam, offen umgehen und offen umgehen, uns auf das einlassen, was wir spüren, was wir fühlen, was in uns präsent wird, dann ist jeder auf einer sicheren Seite, auch im Umgang mit unsicheren Dingen des Lebens.
Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Silvester. Vielen Dank.